Ich weiß jetzt, was in der Predigt kommt, ihr wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen denke ich mir manchmal, wie spannend es ist, was Gott so alles vorbereitet, so bevor die Predigt anfängt. Welche Lieder gesungen werden, welche Beiträge so kommen, welche Kommentare fallen. Weil ich mir die ganze Zeit denke, muss ich jetzt nochmal predigen? Ich weiß gar nicht. Ist doch alles gesagt. Wir haben doch schon alles erwähnt, schon alles gesagt worden. Jetzt, wie fängt man dann trotzdem an und versucht etwas zu vermitteln, das tief biblisch ist und was für uns alle relevant ist, was wir darin finden. Es hat ja alles angefangen mit einem Bild, ne? In die Knie gehen ist immer schwierig. Okay, so. Ein Bild, ne? Von den Blumen. Hast du dich in den Blumen wiedergesehen? Ihr müsst schon mit mir zusammenarbeiten. Habt ihr euch in den Blumen wiedergesehen? Ein bisschen? Na, aber kurz nicken, so halbwegs nicken. Okay. Bei den Blumen jetzt, ne, die sind jetzt improvisiert, weil die jetzt aus Stoff sind, ne? Ist das bei echten Blumen denn auch so? Wie fangen echte Blumen an? Es gibt verschiedene Blumen, oder? Es gibt Rosen, Tulpen. Welche Blumen fallen uns noch so ein? Ja, so viele Blumen, ne? Und wie fangen die alle an? Die fangen mit einem Samen an, oder? Ja, in der Natur auch. Das ist der Ort, ne? Aber wie sie anfangen, ganz klein. Unscheinbar. Die musst du erstmal in die Erde pflanzen. Manchmal durch, also wenn die Pflanze schon vorher existiert hat, dann kommt die Luft, die nimmt dann die Pollen mit, die verteilen sich. Und die Blumen wachsen dann woanders weiter, wenn sie bestäubt sind. Aber die Blume muss ja wachsen. Die muss auf den Boden fallen. Dann wird sie genährt durch Wasser, durch Sonne, durch Sauerstoff. Und dann wächst sie heran. Und die Blume geht ja auch nicht sofort auf, oder? Die Blume fängt ja dann erst mit dem Stängel an. Dann kommen so ein paar Blätter dazu. Und dann irgendwann, dann kommt die Knospe. Kann man dann schon von einer Blume reden? Ja, ne? Ist ja eine Blume. Aber es ist noch die Knospe. Und die Knospe darf irgendwann auch aufgehen. Und das finde ich so schön. Wir alle sind Blumen. Und meine grundsätzliche Frage zum Start der Predigt jetzt. Ist deine Knospe schon aufgegangen? Bist du schon eine fertige Blume? Okay, gut. Ich ignoriere diesen Kommentar jetzt mal. Ja. Wie sehen wir das Leben? Meistens aus unserer eigenen Perspektive. Und dann kommen so Aspekte wie Alter mit rein. Wie sieht es aus der Perspektive Gottes über dein Leben aus? Wenn Gott auf dich blickt, sieht er schon die Blume, die er hat aufgehen sehen wollen? Ist das die Blume, die Gott schon sehen wollte, mit all dem Potenzial, das da drinne steckt? Ist es schon voll entfaltet? Oder steckt da noch Potenzial drin zur weiteren Entfaltung? Für mich ist der folgende Gedanke so herausfordernd, vor allem jetzt im 21. Jahrhundert, gerade wenn wir uns gegenseitig erzählen, du bist fertig, du bist so, wie du bist. Das stimmt. Ich glaube, es stimmt. Wir sind so, wie wir sind. Aber es geht da noch weiter. Es geht da noch weiter. Unser Weg ist noch lange nicht fertig. Unsere Reise ist nicht vorbei. Und die Frage ist halt, was ist mit der Kraft Gottes alles möglich? Wohin kann sich dein Leben noch weiterentwickeln, wenn du Gott die Sachen überlässt? Ehe wir dahin kommen, will ich mit folgendem Gedanken einleiten. Wie funktioniert eigentlich menschliches Wachstum? Wie wachsen Menschen, wie lernen Menschen zurechtzukommen? Wie ordnen wir Erfahrungen ein? Wie denken wir? Und wie kann uns das helfen, auch zu lernen, wie wir in Zukunft weiter wachsen können? Und dazu möchte ich eine kleine Illustration machen. Oh, da sind Kerzen, da will ich mich nicht. Okay. Nehmen wir mal an, ich stelle mich hier vorne hin. Jetzt ist die Distanz zwischen mir und dem Boden ein bisschen höher, oder? Wie viel Angst hätte ich jetzt wohl, hier runter zu springen? Gar keine oder wenig, na, je nach Vorerfahrung hätte ich jetzt vielleicht weniger Angst, aber ist ja noch machbar. Habe ich mich verletzt? Nein. Es gab vor ein paar Wochen, Monaten einen Mann, der sich auf ein Skateboard gestellt hat. ich glaube, es waren so 40 bis 70 Meter hoch, war der Podest, auf dem er mit seinem Skateboard stand. Und dann hat er sich auf dieses Skateboard gestellt, an so eine Kante, die wurde da so hingebaut, und dann ist er da runter. Mit dem Skateboard. 40 Meter, 50 Meter, ich glaube, das höchste waren dann so 70 Meter. Und dann ist er die ganze Strecke da runtergefallen. Auf dem Skateboard. Ist das nicht lebensgefährlich? Ist doch gefährlich, oder? Wieso macht man das? Ich hätte wahrscheinlich richtig Panik gehabt. Ich hätte richtig Angst gehabt, mich da hinzustellen. Bei so einer Distanz, also bei so einer Höhe, habe ich ja keine Angst, ne? Da stelle ich mich hin. Und dann passt das schon. Aber wenn das jetzt so 5 Meter sind, und jeder von uns, der vielleicht mal im Schwimmbad war, kennt das ja, da gibt's diese Turmbretter, 1 Meter, 3 Meter, 5 Meter, in einigen Freibädern gibt's sogar 10 Meter. Und dann, wem das noch zu wenig ist, der geht dann zu Klippenspringen. An ausgewählten Stellen stellst du dich an die Klippe und kannst dann unendlich weit runterspringen. Also, je nach Ort. Wir waren mal in der Schweiz und haben dort sowas Ähnliches erlebt. Da waren wir an irgendeinem See. Ich muss das nochmal genau nachgucken, wie der See hieß. Jedenfalls war der See an einer Landstraße gebaut. Eine Bundesstraße, besser gesagt. Da konntest du dich hinstellen und konntest von der Brücke in das Wasser reinspringen. Das waren so ungefähr 15 Meter. Und dann stand ich da, guck da so runter und denk mir so, boah, puh, da kriegt man schon so ein bisschen Muffensausen. Und dann will man da so runterspringen, aber traut sich nicht. Aber da sind alle meine Freunde schon reingesprungen und dann will ich ja nicht der Letzte sein, der sich das auch traut. Bei solchen Distanzen, also Höhen, kriegt man schon so ein bisschen Angst. Aber solange alles gut geht, ist ja halb so wild. Dann ist der zweite Sprung ja ein bisschen leichter. Was ist mit all den Leuten, die so von höheren Sachen springen und dann auf den Rücken aufkommen oder auf den Bauch? Enorm schmerzhaft, sehr schmerzhaft, manchmal auch sehr gefährlich, wenn sich da eine Verletzung ansammelt. Und solche Erfahrungen der Verletzung sind oft auch so Bremsen, die sich dann aufbauen. So Hindernisse, die sich aufbauen, bei der wir dann jedes Mal an der ähnlichen Stelle mit mehr Vorsicht reagieren und mit einer inneren Angst, die uns hemmt, diesen nächsten Schritt zu tun. Wir lassen dieses Bild kurz stehen. Ich komme später nochmal darauf zurück. Jetzt folgender Gedanke. Wie funktioniert der Mensch? Wie lernt der Mensch? Es gibt zwei Möglichkeiten. Dazu ist vor einiger Zeit mal ein Buch erschienen mit dem Titel Schnelles Denken und Langsames Denken. Und ich finde das Buch sehr, sehr spannend. Der Autor macht da die Unterscheidung, dass wir auf zwei verschiedenen Arten und Weisen Informationen verarbeiten. In dem langsamen Denken nehmen wir ein Buch zur Hand, wir lesen da drinnen, wir denken darüber nach, wir hören etwas, wir denken darüber nach, wir nehmen einen Stift zur Hand, wir schreiben uns was auf, wir analysieren das und dann versuchen wir Schlussfolgerungen zu ziehen aus dem, was wir lernen oder was wir gehört haben. Das ist langsam, das dauert Zeit. Allein deswegen, weil die innere Stimme beim Lesen immer mitliest. Gar ist das nicht immer so einfach abzuschalten. Aber wir lernen dadurch, dass wir langsam Dinge verarbeiten. Auf der anderen Seite, dem gegenüber, steht das schnelle Lernen. Dieses schnelle Lernen, oder dieses schnelle Denken ist sehr intuitiv. Es verarbeitet Reize und Impulse über unsere Wahrnehmung innerhalb von Sekundenbruchteilen und bricht die Information in zwei Kategorien herunter. Zum einen, was gefällt mir? Und zum anderen, was möchte ich nicht? Was gefällt mir nicht? Das, was ich mag, davon will ich immer mehr haben. Das, was mir nicht gefällt, das versuche ich möglichst zu meiden. Und dieses schnelle Denken passiert tagtäglich, weil unsere Sinne, wir hören, wir sehen, wir tasten, wir riechen andauernd und müssen auch einordnen, ist hier eine Gefahr oder nicht. Wenn ich etwas höre, das wie ein lauter Motor klingt, bin ich vielleicht alarmiert, weil ich denke, das könnte ein schnell heranrasendes Fahrzeug sein. Dann drehe ich mich um, sehe vielleicht eins und kann ausweichen. Und die erste Stressreaktion zeigt mir, okay, ich habe etwas gehört, ich habe es innerhalb von kürzester Zeit verarbeitet und ich muss jetzt reagieren. Du kannst in der Zeit keine Abhandlung schreiben. Du kannst nicht aktiv darüber nachdenken. Du siehst, du hörst, du reagierst. Jetzt ist es so, dass dieses intuitive System auch oft Bauchgefühl genannt wird. Was mag ich? Was gefällt mir? Was mag ich nicht? Was gefällt mir nicht? Wir leben heutzutage in einer Zeit, in der wir oft Dinge tun, die uns gefallen. Und jetzt denke ich nicht nur an uns, lasst uns auch an unsere Kinder denken, an unsere Teenager und Jugendlichen. In welch einer Welt werden die gerade groß? Die werden in einer Welt groß, bei der sie nicht mehr arbeiten müssen, um auf etwas hinzuarbeiten, um belohnt zu werden. Weil sie tagtäglich über das Handy automatisch Belohnung bekommen. Und damit auf Dauer die Fähigkeit verlieren, langfristig an ihren Zielen zu arbeiten. Das ist nicht nur am Handy so. Das ist auch durch die Ernährung so. Die Ernährung, die wir zu uns nehmen, vor allem wenn sie Fast Food beinhaltet oder Süßigkeiten, ja, Süßstoff oder Zucker, solche Sachen, haben einen Einfluss auf die Psyche unserer jungen Leute, unserer Kinder. Die Kinder lernen, dass sie in kürzester Zeit alles haben können. Du gehst zu McDonald's, du machst deine Anmeldung oder deine Bestellung, wartest 5 Minuten und gehst nach Hause. Du musst also nicht mehr lange warten, um dein Essen zu bekommen, eine Amazon-Lieferung zu bekommen. Du wirst tagtäglich sofort bespaßt, wenn dir mal langweilig wird. Und wenn deine Freunde alle nicht da sind, kannst du dich beschäftigen ohne Ende. Du arbeitest nicht mehr aktiv auf langfristige Ziele hin. Und gleichzeitig füllen sich die jungen Leute, vielleicht auch du, mit Inhalten, die ihnen auch gar nicht gut tun, die weder ihrer Seele noch ihrem Glauben wirklich gut tun. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Text in der Apostelgeschichte lesen. Das ist ein kürzerer Abschnitt, sind nur 2 Verse, bei denen wir ein Prinzip ableiten, das Jesus uns mitgibt, wie es denn eigentlich laufen sollte. Apostelgeschichte 1 und darin die Verse 7 und 8. Jesus spricht hier an dieser Stelle und sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier in diesem Vers spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er ist gerade dabei, in den Himmel aufzufahren, und er gibt ihnen die Aufgabe mit, Zeuge zu sein. Zeuge zu sein für die Auferstehung unseres Herrn. Damit an alle Menschen zu gehen und zu schildern, Gott ist für dich am Kreuz gestorben. In Vers 7 schildert er ihnen, womit sie sich nicht zu beschäftigen haben. Mit Fragen, die irrelevant für sie sind, weil sie in der Autorität Gottes liegen. Sie sollen sich nicht mit solchen Fragen beschäftigen, die niemanden voranführen, weil das in der Hand Gottes liegt. Stattdessen sollen sie, und das ist ja auch in Vers 8 bei mir so übersetzt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht Selbstzweck, sondern gegeben, um Zeugnis zu geben an andere. Und damit macht Jesus deutlich, dass der Fokus eines Lebens von Nachfolgern Jesu darin liegen sollte, Zeuge zu sein. Zeuge zu sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Genauso auch in deinem Leben heute. Jesus verspricht dir und mir, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen dürfen. Jesus schickt den Tröster, der uns in alle Weisheit führen soll und in alle Erkenntnis und uns von unserer eigenen Sünde überzeugen soll. Es ist der Heilige Geist, der in unserem Leben eine prägnante und wichtige Rolle spielen soll. Ist das der Fall? Ist das der Fall, dass wir in unserem Alltag dem Heiligen Geist genug Raum geben? Und warum das wichtig ist, ist für mich erklärt durch einen Bibelvers, der in der Offenbarung steht. In der Offenbarung 12, Vers 17. In Offenbarung 12, Vers 17 ist nämlich ein grundlegender Gedanke mitnotiert, der uns zeigt, in was für einer Zeit wir denn eigentlich leben. Wir könnten den Text noch weiter auslegen, das können wir vielleicht im Nachgang miteinander machen, wenn dann Fragen bestehen. Ich lese einfach mal vor. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Der Drache wird auch im Kapitel 12, Vers 9 als der Teufel identifiziert. Und hier wird beschrieben, dass der Teufel Jagd macht und kämpft gegen die Nachfolger Jesu. Diejenigen, die die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu haben, gegen die führt der Teufel Krieg. Und ich glaube, wir unterschätzen das manchmal, dass dieser Krieg tatsächlich stattfindet. Was braucht es, um das besser zu verstehen? Einen gesunden Geist, einen gesunden Körper. Und mittendrin finden wir uns wieder in einem Kampf, in einer Herausforderung, in einem Ringen um täglich gute Entscheidungen. Und da ist für mich zu beobachten, dass das eine Areal, das im Gehirn für moralische Entscheidung, also für Moral und Entscheidung zuständig ist, ständig unter den Einflüssen in unserem Leben leidet. Was meine ich damit? Es gibt einen präfrontalen Kortex. Dieser präfrontale Kortex ist der Ort, an dem moralische Entscheidungen getroffen werden. Es wird auch der Ort sein, bei dem wir geistliche Übungen haben, bei dem wir im Gebet mit Gott verbunden sind. Und die Herausforderung ist jetzt, dass auch die moderne Ernährung, die wir heutzutage haben, mit den hochprozessierten Nahrungsmitteln, die keine echten Nahrungsmittel mehr sind, die sehr zuckerhaltig sind oder zu fetthaltig sind, eben die Durchblutung in dem präfrontalen Kortex nicht optimal machen. Im Gegenteil, sogar mindern. Die ständige Bildschirmzeit von unseren Kindern, Jugendlichen, vielleicht auch bei dir und bei mir, fördert auch nicht die Durchblutung des präfrontalen Kortex, sondern umgeht diese ganz bewusst. Und so werden unsere Kinder, Jugendlichen und auch wir tagtäglich angegriffen durch Ernährung, durch ungesunden Lebensstil, durch Medien, durch ständiges Beschallen. Und der Effekt ist dann, dass wir uns schlecht fühlen und nicht wissen, woran liegt das jetzt gerade. Warum geht es mir so doof? Warum fühle ich mich so schlapp? Warum bin ich so müde? Warum leidet mein geistliches Leben? Weil wir zu wenig vom Heiligen Geist haben. Weil wir zu wenig Raum lassen, dass Gott in unserem Leben wirkt. Und ich lade dich und mich ein, dass wir das reflektieren und mich an erster Stelle, weil ich alles andere als ein Heiliger in diesen Fragen bin. Aber es sollte uns bewusst sein, dass es gewisse Herausforderungen im Alltag gibt und Entscheidungen, bei denen wir wissen, das hätte ich nicht machen sollen. Und ich würde sogar nochmal einen oben draufsetzen. Wenn dir jemand den täglichen Kaffee wegnehmen würde, wie lange würde es dauern, bis du den Verstand verlierst? Würdest du durchdrehen, wenn man dir deinen Kaffee wegnimmt? Auf eine Woche hin, auf einen Monat hin? Gerade in den Orten der Welt, wo immer mal wieder jetzt so, wie nennt man das, Stromausfälle waren, hat man beobachtet, wie Leute damit umgehen, die nicht mehr ins Internet können. Das wäre vielleicht schlimmer. Okay, vielleicht wäre das Beispiel besser. Anderes Beispiel wäre, wenn ich dir deine Schokolade wegnehme. Es gibt ja eine Marke, die dann sagt, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ja, weil dein Blutzucker in den Keller fällt. Und dann aber versuch mal Leuten nahezulegen, dass sie sich gesünder ernähren. Irgendwann drehen die dir auch irgendwie am Rad. Und wenn du ihnen das Handy wegnimmst, vielleicht umso schneller. Das ist jetzt eher Spekulation, aber wir haben so Ansätze davon schon gesehen, glaube ich, als vor ein paar Monaten mal in Spanien Stromausfall war, geschweige denn hier in Berlin. Wie geht es mir? Also deswegen bin ich so bei der Frage, auch für heute, bin ich frei? Bin ich frei von äußeren Einflüssen? Lebe ich allein aus der Gnade Gottes? Oder gibt es vielleicht doch Abhängigkeiten, die ich habe, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun? Ich glaube, die Einladung Gottes ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir uns von den Sachen, die uns nicht gut tun, auch fernhalten. Das ist keine Sache von heute auf morgen. Das sind Sachen, die heranwachsen müssen. Und deswegen komme ich nochmal zurück auf diesen Gedanken von Apostelgeschichte 1, Vers 7 und 8. Wenn etwas wegfällt, kannst du es nicht einfach nur unersetzt lassen, sondern an dieser Stelle muss etwas anderes. Und was kommt dahin? Mehr von Jesus. Und deswegen auch bei der Frage der Blume. Wir halten uns vielleicht auch als Gläubige manchmal für sehr reif und merken gar nicht, dass wir in anderen Bereichen der Nachfolge Jesu noch Knospen sind, die aufgehen müssen. Die Frage, ob Gott etwas mit dir vorhat und mit dir machen kann, ist nicht daran gebunden, ob du mehr leisten kannst oder nicht, sondern ob du dich mehr in den Dienst, also einfach in die Gegenwart Gottes stellst. Eine Blume wächst ja nicht durch mehr Anstrengung. Wer gießt die Blume? Wie kommt die Blume an Sonnenlicht? Das sind alles Geschenke, die der Blume widerfahren. Daran macht die Blume ja selber nichts. Und so ist es bei uns auch. Wir stellen uns in die Gegenwart Christi und wir beobachten, was tut mir gut und was ist nicht gut für mich. Was vergiftet meine Beziehung zu Jesus? Vielleicht auch gemessen daran, ob ich vorher und nachher Bedürfnis habe zu beten. Aber gerade weil wir in dieser Gesellschaft, in diesem Zeitgeist auch, gepolt sind, nach dem Bauchgefühl zu leben, was gefällt mir oder was meide ich eher, wovon will ich lieber die Finger lassen, sind es die Momente, in denen wir nur nach dem Bauchgefühl leben, was gefällt mir, was tut mir gut, in Anführungszeichen, sind dann die Sachen, die uns vielleicht auch eher schaden. Es gibt so einen Bereich im Gehirn, der nur dann aktiviert wird, wenn wir Dinge tun, auf die wir keine Lust haben. Du willst nicht joggen? Dann musst du joggen gehen. Du kannst diesen Areal im Gehirn nicht trainieren, wenn du nur machst, was gerade gut ist, was dir gerade gefällt. Manchmal musst du die Dinge tun, die du nicht tun willst. Erst recht musst du sie dann tun. Wenn du wachsen willst, wenn du zufrieden mit dem Leben bist, wenn alles für dich okay ist, dann mach weiter wie vorher auch. Aber dann wird sich auch nichts ändern. Aber wenn du wirklich Wachstum erleben willst, musst du manchmal Dinge tun, die du nicht möchtest, wo es innere Widerstände gibt, die dann mit der Zeit sich aber auch aufweichen und leichter werden. Das erste Mal joggen ist vielleicht der Horror. Aber nach einem Monat, nach zwei, magst du es vielleicht. Und dann musst du was anderes finden, worauf du keine Lust hast. Damit du das, was man generell auch Disziplin nennt, üben und lernen kannst. Du hast keine Lust zu beten. Du hast keine Lust, in der Bibel zu lesen. Dann solltest du es erst recht machen. Manchmal denkt man, okay, ich habe jetzt was gelesen, aber es war ja unnötig, weil ich habe ja nichts mitgenommen. Ich bin der festen Auffassung, dass auch wenn du nichts mitnimmst, der Text immer noch auf dich wirken kann. Weil wir nicht nur mit dem langsamen Denken etwas mitnehmen, sondern auch mit dem schnellen Denken. Und so prägen wir auch unseren Geschmack, wir prägen uns neu mit den Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wenn du 30 Jahre lang dein Leben in eine Richtung geprägt hast, sei es Ernährung, sei es egal was, vor allem auch im geistlichen Sinne, dann bist du ja nicht verdammt, immer so zu bleiben, sondern mit neuen Impulsen, mit neuen Reizen prägst du auch dein Leben in eine neue Richtung. Und das finde ich so bemerkenswert, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Gottes Gnade wirkt tagtäglich an jedem Einzelnen von uns. Und du und ich, wir haben die Entscheidung. Wollen wir an die Quelle des Lebens gehen oder geben wir uns einer leeren Zisterne hin, die uns doch nicht sättigen kann? Gottes Wunsch für dich und für mich ist, dass wir gefüllt vom Heiligen Geist sind. Und die Textstellen im Neuen Testament sind voll davon. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Jetzt ist es aber so, dass oft damit auch ein gewisser Druck verbunden ist, oder? Zu sagen, ich muss mein Leben jetzt in den Griff kriegen, ich muss das alles machen, ich muss das alles schaffen, aber ich habe ja gar nicht die Kraft dazu. Ich kann das ja gar nicht. Und da denke ich mir, das hat nichts mit der Frage zu tun, was kann ich leisten? Sondern es ist, alles hängt an der Frage, wo will ich, mit wem will ich denn sein? In wessen Gegenwart will ich denn leben? Die Verheißung Jesu in Anspruch zu nehmen, wie auch in Apostelgeschichte 1 und an vielen anderen Stellen auch, sollte unseren Fokus tagtäglich auf die wichtigen Quellen richten. Und da ist die Frage, leben wir das vor? Weil wenn wir es schon schwer damit haben, an welchem Beispiel sollen unsere Kinder lernen, ein ausgeglichenes, gottgeführtes Leben zu führen? Wenn du es schon nicht um deiner selbst willen tust, dann tust es um deiner Kinder willen. Dass sie in dir jemanden sehen, der verbunden mit Gott lebt und der seine Impulse, seinen Inhalt, seinen Selbstwert und seine Erlösung durch den Herrn und Heiland Jesus Christus findet. Und das nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis unseres Lebens. Und dann kann es sein, dass unsere Blüte erst aufkeimt und sich wirklich zeigen kann. Weil dein Zeugnis auch gehört wird und gesehen wird von anderen Leuten und ansteckend ist. Farbe in das Leben eines anderen Menschen bringt und ihnen zeigt, wow, das Leben mit Jesus kann so schön sein. Es gab immer mal wieder so Vergleiche, ich glaube, es war Mahatma Gandhi, der mal gesagt hat, ich finde Jesus toll. Aber wenn ich so die Christen sehe, sehe ich das nicht. Die Christen leben ja was anderes. Und ich finde das schon ein Stück weit erschreckend, dass man in Gemeinden, ja, bei uns jetzt weniger, aber vielleicht in anderen Gemeinden, so griesgrämige Gesichter sieht. Menschen, die traurig sind, die verletzt sind, die müde sind. Vielleicht gehörst du ja auch dazu. Vielleicht heute, hier und jetzt. Aber die Botschaft ist, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Und wenn du heute zu Christus kommst, kannst du morgen den Tag mit Christus starten. Für Gott ist immer, gibt es immer neue Chancen. Und das ermutigt mich, an der Hand Jesu festzuhalten, in seiner Gegenwart aufblühen zu können und diesen Verlust in Anführungszeichen von schlechten Dingen nicht als Verlust zu betrachten, sondern an Gewinn, an den vielen Segnungen, die Gott für mich bereithält, indem ich mich von den schädlichen Dingen in meinem Leben fernhalte. Und ich weiß nicht, welchen Bereich das in deinem Leben berührt. Meine Einladung ist ganz allgemein. Lass uns Raum schaffen für Christus, damit wir erfüllt von seinem Heiligen Geist Zeugnis geben können, auch in der heutigen Zeit, weil wir verstehen und wissen, dass es jemanden gibt durch den Teufel, der es uns schwer machen will. Jemanden, der dich entmutigen will. Lass dich im Namen Jesu nicht entmutigen von dem Teufel, sondern lass dich nicht entmutigen, im Gegenteil, lass dich ermutigen. Amen.